Heute Vormittag heißen wir alle herzlichst willkommen in dem teuren Namen des Herrn. Und wie schon angekündigt, haben wir die Ehre, heute ein Brautpaar einzusegnen. Wir haben ja den größten Teil der Familie Kaul schon kennengelernt und heute lernen wir den Rest der Familie kennen. Hochzeit ist ja immer ein Anlass, wo die ganze Familie zusammenkommt und dann kommen die Kreins und wer sie alle sind auch noch hinzu. Und wir freuen uns einfach, dass wir diesen Tag mit euch begehen können und in Verbindung mit einer Trauung gibt es tatsächlich eine große Anzahl von Bibelstellen, durch die der Herr nicht nur zum Brautpaar, sondern zu uns allen reden kann. Und das ist auch immer der Sinn der Verkündigung. Ganz gleich, ob der Herr auf der Hochzeit in Kana zu Galiläa war oder ob er bei einem Simon einkehrte oder bei einem Zachäus, wo immer der Herr in ein Haus einkehrte, da hat er gesegnet, gerettet, geheilt, vergeben, hat nur wohlgetan. Und so laden wir unseren Herrn zu diesem Tag, zu diesem Anlass ganz besonders ein. Es wird eine Kombination zwischen Verkündigung und dann auch bezogen auf die Trauung sein, aber es wird immer Gottes Wort sein. Und darüber freuen wir uns. An dieser Stätte haben wir von Anfang an Gottes Wort auf den Leuchter gestellt. Menschenmeinungen sind überall zu finden und zu hören. Hier soll Gott direkt durch sein Wort zu uns sprechen. Hier wird Gottes Wort nicht gedeutet, nicht ausgelegt. Hier sagen wir nicht, es meint so oder bedeutet das, sondern Gott meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Zwei, drei Ankündigungen oder Beantwortung von Fragen. Als erstes war die Frage, ob eine Reise nach Israel mit französisch sprechenden Geschwistern sein könnte. Sofern wir eine Gruppe zusammenfinden und bekommen, mache ich mit. Ich nehme mir nur für eine Sache Zeit im ganzen Jahr und das ist für eine Reise nach Israel. Ich bin 17 Mal in Israel gewesen. Es ist Gottes auserwähltes Volk und alle, die bis jetzt an einer Reise nach Israel teilgenommen haben, sind gesegnet worden. Es ist niemand ungesegnet zurückgekommen. Bei den letzten zwei Malen hatten wir sogar Taufen im Jordan und es war große Freude und viel Segen. Also alle, die französisch sprechend sind, ob aus Afrika, ob aus Frankreich, Luxemburg, Belgien, spielt keine Rolle. Sofern wir eine Gruppe zusammenbekommen, müssten eigentlich so ein bisschen über 20 sein, sodass sich die Reise auch lohnt. Es müssen nicht zwei Wochen sein, es kann auch eine Woche sein. Meldet euch doch bitte bei unserem geliebten Bruder aus Brüssel, meinem Freund Bruder Bier. Steht doch mal bitte auf. Je voudrais que tout le monde te voir. Ja, das ist der Mann, dem es auf dem Herzen liegt, die Reise zu machen. Und alle, die mitmachen möchten, sagt es ihm und dann werden wir den Zeitpunkt festlegen. Merci, Frère. Dann war die Frage mit den Sendungen. Wir hatten gestern die erste Fernsehsendung über Satelliten, aber allerdings in englischer Sprache. Und hauptsächlich sollen alle Länder am Persischen Golf, alle Länder des Islam erreicht werden und auch Europa, soweit machbar und möglich, ganz Skandinavien ist mit drin, England ist schon mit drin und in Kürze werden wir auch in unserem Lande und in anderen Ländern Europas hören können. Noch ein wenig Geduld und dann wird das Wort des Herrn überall auf der Erde zu hören sein. Es öffnen sich Türen, wie wir es nie geahnt hätten. Es ist einfach die Zeit, in der Gott sein Wort bis an die Enden der Erde erschallen lässt, wie er es in seinem Worte angekündigt und verheißen hat. Dann noch die Frage, ob Täuflinge hier sind, also Geschwister, die sich biblisch auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen möchten, die sich bekehrt haben, ihr Leben dem Herrn geweiht haben und sich taufen lassen möchten. Ist jemand da? Dann heb kurz die Hand. Da ist eine Person, da ist ein, zwei, drei. Ist noch jemand? Ich meine, da war doch eine jüngere Schwester aus dem Erzgebirge. Ach, da ist, ja, die hat es mir doch gesagt, dass sie 14 Jahre alt ist und doch ihr Leben dem Heiland geweiht hat und getauft werden möchte. Also, auch das ist möglich. Dann werden wir sofort in die Verkündigung übergehen. Als erstes soll ich, darum wurde ich gebeten, eine Frage beantworten aus dem Propheten Hesekiel Kapitel 47. Im Propheten Hesekiel Kapitel 47 haben wir die Beschreibung von dem Tempel, wie er sein wird, wenn er jetzt neu erbaut und wenn der Herr wiederkommt und sich dem Volke Israel offenbart, dann wird eine Quelle im Tempel hervorbrechen und das Wasser wird sich wie in Vers 10, in Vers 9 und Vers 10 geschrieben steht, bis in Gedi und bis in das Tote Meer hinein ergießen, so steht es in Vers 8 geschrieben. Die Frage war, ob es neutestamentlich statthaft ist, dieses Wort auf die Gemeinde anzuwenden, dass auch sie immer tiefer und tiefer geführt wird, dass auch sie von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit durch den Geist Gottes geleitet wird. Das ist so. Im Grunde genommen beginnt jeder Gläubige tatsächlich mit dem Anfang. Hier werden uns die einzelnen Schritte geschildert. Zuerst war das Wasser bis an die Knöchel, dann bis an die Knie und dann bis an die Lenden und dann wurde geschwommen. Dann konnte man nur noch schwimmen. Wir alle, die wir schon Jahre gläubig sind und alle, die neu hinzukommen, sie werden nicht langsam, sondern schnell durch all diese Schritte hindurchgeführt und der Herr will, dass das Ende dem Anfang gleichkommt und dass wir tatsächlich keinen Mangel mehr haben, sondern die völlige Wiedererstattung aus Gnaden erleben. Denn so spricht unser Herr: Ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben. Und als Bruder Schmidt das Wort aus dem Epheserbrief las, übrigens ein herrliches Wort, musste ich direkt an Kolosser Kapitel 2 denken. Kolosser Kapitel 2, Vers 9 und 10. Und diese beiden Verse gehören einfach zusammen. Ich lese aus Kolosser, dem 2. Kapitel, Vers 9 und 10. Denn in ihm, also in Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das haben wir aus Gnaden nicht nur geoffenbart bekommen, das ist uns durch den Geist verklärt worden. Denn Gott ist Geist und hat sich in seiner ganzen Fülle in Christus geoffenbart. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der nächste Vers ist genauso wichtig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Welch einen Nutzen hätte ich davon, wenn diese Fülle nur in Christus wohnen würde? Wenn nicht Christus in mir Wohnung nehmen würde und diese ganze Fülle, die in ihm war, durch den Glauben dann in mir, in dir, in uns sein kann. Ich werde in ihnen und unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, die Voraussetzung für die Verwirklichung aller Verheißungen Gottes ist unser Glaube. In dem Moment, wo wir begriffen haben, dass der Glaube nicht nur der Zugang zu Gott, zum Gnadenthron, zum Heil ist, sondern auch Gottes Weg zu uns. Unser Weg zu Gott und Gottes Weg zu uns. Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, dann werden Ströme lebendigen Wassers von unseren Leibern fließen. Und das sprach der Herr mit Blick auf den Geist, der ausgegossen werden würde. Was die Ankündigung der Ausgießung des Heiligen Geistes betrifft, so haben wir Jesaja 44 besonders, Vers 2 und 3. Wir haben Hesekiel 18, Vers 31. Wir haben Joel 3, Vers 1. In den letzten Tagen werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und dann haben wir Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 15. Und wenn wir all diese Stellen zusammennehmen, erstens im Alten Testament die Verheißungen und dann im Neuen Testament ihre Erfüllung. Petrus tat seinen Mund auf und sprach: Hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel verheißen hat. In den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen. Auf alles Fleisch, auf Söhne und Töchter, auf Knechte und Mägde. Wir merken auch da schon gleich den Übergang, die Verheißung auf alles Fleisch. Gott hatte schon zu Abraham gesagt: In dir werden alle Völker der Erde gesegnet werden. weiß und schwarz und braun und gelb und was es auf Erden auch geben mag. In dir, und dann geht die Verheißung gemäß Galater 3 auf Christus, dass in Christus alle Völker und Sprachen gesegnet werden, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Allgemein die Ankündigung auf alles Fleisch. Und dann geht es einen Schritt weiter, auf Söhne und Töchter. Merkt ihr schon, wie der Herr die Sache dahin führt, wo sie hin gehört? Nicht alle Menschen, es könnten alle Menschen einbezogen werden, aber sie wollen nicht. Dann auf Söhne und Töchter. Das ist der Zeitabschnitt der neutestamentlichen Gemeinde, der jetzt bereits 2000 Jahre währt. Und wenn dann der Geist auf Israel fallen wird, dann trifft zu auf Knechte und Mägde, werde ich meinen Geist ausgießen. Gott hat alles wirklich so wunderbar geordnet. Aber erst wenn wir uns in die göttliche Ordnung einfügen lassen, dann sehen wir sie. Und wir sehen sie nicht nur, sondern wir dürfen sie aus Gnaden miterleben. Einige Worte aus dem Propheten Jesaja, ehe wir dann zu dem Text übergehen oder die Vergleiche ziehen, die mit Ehe zu tun haben. Im Propheten Jesaja in Kapitel 43 lesen wir Vers 11. Jesaja 43, Vers 11. Ich allein bin der Herr, außer mir gibt es keinen Retter. Diesen Vers lese ich aus einem ganz bestimmten Grunde. Und vielleicht schenkt ihr mir als Brautpaar und auch dem Herrn jetzt die besondere Aufmerksamkeit. Gott, der Schöpfer, hat in der gesamten lebenden Schöpfung alles paarweise geschaffen. Immer männlich und weiblich, männlich und weiblich. In der gesamten Schöpfung war alles sofort paarweise da. Die Ausnahme war mit dem Menschen. Der Mensch war zunächst allein. Es war keine Frau neben ihm. Die Frau war in ihm, nicht neben ihm. Und hier ist das große Geheimnis. Gott ist einer. Und die Gemeinde war in ihm und ist aus ihm herausgenommen worden, als er ins Fleisch kam. Weil wir im Fleischesleibe gesündigt hatten, musste er in einen Fleischesleib kommen. Wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann wandelte nur einer im Garten Eden, nicht zwei oder drei, sondern Gott, der Herr, einer. Ihr wisst ja, die christlichen Philosophen haben aus dem einen Gott drei für sich selbstständige Personen gemacht. Gott ist ein Gott und er kann sich im Himmel und auf Erden offenbaren. Er kann im Himmel unser Vater sein. Er kann im Sohn auf Erden unser Erlöser sein. Er kann in uns wohnen durch den Heiligen Geist. Gott kann alles. Er kann auf dem Berge Sinai im Feuer erscheinen und seine Stimme vom Himmel erschallen lassen. Gott kann alles, nur kann ihn niemand erklären. Wenn wir Gott erklären könnten, wenn wir Gott erfassen könnten, dann wäre er nicht mehr Gott. Wir müssen von Gott erfasst werden. Und Gott offenbart sich. Und das geschieht im Allerheiligsten. Also, Adam war zunächst allein. Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und das können sich alle Brüder merken. Alle Brüder sind angesprochen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn jemand meint, es sei gut, dann widerspricht er Gott. Und ich hoffe, dass es solche Leute unter uns nicht gibt. Was Gott sagt, stimmt immer. Und gut wäre es, wenn alle zu jedem Wort innere Zustimmung hatten. Also hat Gott nicht gewollt, dass der Mann alleine bleibt und besonders, wenn der Abend kommt, dann ein ungestilltes Verlangen hat. Denkt daran, der Herr, unser Gott, kam um die Abendkühle in den Garten, um Gemeinschaft mit den ersten Menschen zu haben. Wenn der Tag seine Arbeit hatte, dann kommt ja der Abend und dann kommt eine Sehnsucht und die muss gestillt werden. Und nun ist das soweit, geliebter Bruder, dass die tiefste Sehnsucht, die ein Mensch in sich trägt, ist doch nach Gemeinsamkeit, denn dazu ist der Mensch bestimmt. Und nun ist es dir geschenkt worden. Sehr schön. Wir lesen noch weiter im Propheten Jesaja, im 45. Kapitel, Jesaja 45, Vers 5 und 6. Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt's keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest. Jesaja 48. Ich bin immer froh, wenn wir gemäß der Schrift glauben können, und deshalb gilt nur, was Gottes Wort wirklich sagt. Im Propheten Jesaja, Kapitel 48, hier lesen wir Vers 6 und dann noch Vers 16 und 17. Du hast es gehört, betrachte es nun alles, und ihr, wollt ihr es nicht bezeugen? Von nun an lasse ich dich Neues hören, und zwar Geheimgehaltenes, wovon du nichts gewusst hast. Liebe Brüder und Schwestern, hier ist das große Geheimnis. Nur Braut und Bräutigam tauschen die innigsten Gedanken miteinander aus. Das, was ein Bräutigam empfindet, das erzählt er nicht auf dem Markt oder irgendwo. Das sagt er seiner Braut. Mit ihr ist die innige Verbindung. Genauso ist es mit der Brautgemeinde des Herrn. Der himmlische Bräutigam spricht mit der irdischen Braut. Er drückt sie an seine Brust und sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Zu den anderen sprach er in Gleichnissen, aber zu denen, die ihm nahe standen, die Brautgemeinde erfährt den Willen und die Geheimnisse des Bräutigams. Denn beide sind füreinander bestimmt, um gemeinsam zu leben. Wir als Gemeinde sind dazu bestimmt, als Brautgemeinde mit dem Bräutigam schon hier verbunden zu sein. Wir warten noch auf das Hochzeitsmahl, aber sind jetzt schon mit ihm verbunden. Im Propheten Jesaja 53, noch schnell drei Stellen aus dem Propheten Jesaja. In Kapitel 53 lesen wir in Vers 6. Und dieser Vers trifft eigentlich auf uns alle naturgemäß zu. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich seinem eigenen Wege zu. Der Herr aber hat unser aller Schuld auf ihn fallen lassen. Wir alle sind ganz natürlich in diese Welt hineingeboren, die einen in das Christentum, die anderen in den Islam, die dritten in das Heidentum oder Hinduismus und Shintoismus und Maoismus. Es gibt ja viel Mismus. Aber dabei bleibt es nicht. Von Natur aus ist es so. Aber dabei darf es nicht bleiben. Um vielleicht konkreter zu werden, wir sind alle in diese Kirche, in jene Kirche, in diese Gemeinde, in jene Gemeinde hineingeboren worden und dann steht das irgendwo im Taufschein oder in anderen Scheinen, aber dabei darf es nicht bleiben. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber um im Reiche Gottes zu sein, bedarf es eines übernatürlichen Vorganges und Erlebnisses. Denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und deshalb spricht unser Herr, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Wann geschieht eine Geburt? Zuerst muss eine Vereinigung stattfinden. Eine Vereinigung in Liebe. Es muss eine Zeugung stattfinden, ehe eine Geburt sein kann. So ist es mit uns, wie wir gläubig geworden sind. Gott hat uns geliebt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und was steht von dem eingeborenen Sohn? Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm 2, Vers 7. Was steht von ihm in Matthäus 1 und Lukas 1? Der Engel Gabriel sprach zu Maria, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Und das von dir geboren werden soll, wird Sohn Gottes genannt werden. Zuerst geschah das Wort der Verheißung an Maria gerichtet. Sie nahm es auf als den göttlichen Samen und der Heilige Geist überschattete sie und der göttliche Same des Wortes kam zum Leben und der Sohn Gottes wurde geboren. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Genauso geht es mit einer Wiedergeburt vor sich. Zuerst nehmen wir den Samen des Wortes Gottes auf. Und dann kommt der Heilige Geist über uns. Und das Leben, das in dem Samen des Wortes ist, geht auf und wir werden zu einer neuen, lebendigen Hoffnung wiedergeboren. So gewiss Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, den Tod, die Hölle besiegt, alle Sünde auf sich genommen, alle Schuld getilgt und uns freigesprochen, gerechtfertigt hat, so dass kein Mensch verloren gehen braucht, sondern durch den Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann. Kommen wir zu unserem lieben Brautpaar, gehen wir direkt zu dem Psalmwort, Psalm 37. Und wir werden in den weiteren Bibelstellen auch noch die Verbindung zwischen irdischer Hochzeit, zwischen Braut und Bräutigam und der Brautgemeinde und dem himmlischen Bräutigam finden. Psalm 37, Vers 5 und 6, lesen wir euch in der Mehrzahl, befiehlt dem Herrn eure Wege und vertraut auf ihn, er wird es wohl machen. Setzt einfach von Anfang an euer Vertrauen auf den Herrn. Auch wenn ihr noch so tüchtig seid, vertraut auf den Herrn. Nur mit ihm und mit seiner Hilfe kann euch alles segensreich gelingen. Dann heißt es weiter, und eure Gerechtigkeit strahlen lassen wie das Licht und euer Recht wie den hellen Mittag. Gott hat Verheißungen gegeben und er möchte sie erfüllen bei denen, die ihm Glauben schenken. Unmöglich kann Gott etwas tun, wenn wir nicht glauben. Seht nicht. Der Glaube ist der Zugang zu Gott. Der Glaube bewegt den Arm Gottes. Der Glaube macht es möglich, dass alle Verheißungen, die Gott in seinem Worte gegeben hat, auch Erfüllung finden. Psalm 45 ist ja ein herrlicher Psalm, der von unserem Herrn spricht. Und dann lesen wir in Vers 10, Psalm 45, Vers 10. Königstöchter befinden sich unter deinen Geliebten. Die Braut steht dir zu Rechten im Goldschmuck von Ophir. Es ist einfach im ganzen Alten Testament schon und dann auch im Neuen, dass von Braut und Bräutigam gesprochen wurde, im Alten Testament als Schattenbilder für das Neue Testament. Da schickt Abraham, der Mann, der Gott geglaubt hat, seinen Knecht Eliezer, auf dass er seinem Sohne eine Braut heimführt. Und dann gelang es ihm. Er hat gebetet, geglaubt und gehandelt. Er machte sich auf den Weg und Rebekka kam mit all denen nach der Gewohnheit zum Brunnen, um das Vieh zu tränken. Und siehe da, er wusste, sie ist es. Sie ist es. Das Schöne ist tatsächlich, dass auch ein irdischer Bräutigam einfach innerlich weiß, das ist sie und keine andere. Das ist die, die Gott für mich bestimmt hat. Sie möchte ich haben und keine andere. Sie ist's und sonst niemand. Und siehe da, Rebekka war sofort bereit, mit Eliezer mitzugehen und Isaak befand sich am Brunnen des Allmächtigen. Wenn man das Alte Testament liest und dann auf die Einzelheiten achtet, oh, da geht ein Licht nach dem anderen auf. Da merkt man, wie der Geist Gottes schon im gesamten Alten Testament diese Heilsgeschichte vorschattiert hat. Im Propheten Jesaja, Kapitel 61. Und ich meine, das sind ja Bibelstellen, die für uns alle Gültigkeit haben und auch zutreffen im Allgemeinen. Und dann natürlich kommen wir noch auf die Stellen, die besonders dem Brautpaar gelten werden. Jesaja 61, Vers 10. Laut frohlocken will ich über den Herrn. Jubeln soll meine Seele über meinen Gott, denn er hat mich in Gewänder des Heils gekleidet, mir den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt, wie einem Bräutigam, der sich den Kopfschmuck nach Priesterart zurichtet, und wie eine Braut, die ihr Geschmeide anlegt. Hier in Verbindung mit dem Heil, das Gott uns in Christus geschenkt hat. Es ist ja in keinem anderen Heil. Gott hat uns begnadigt. Und das Evangelium wird ja in dieser Übersetzung als Heilsbotschaft wiedergegeben. Die Botschaft an die ganze Menschheit. Die Botschaft des Heils, das Gott uns in Christus geschenkt, in ihm begnadigt, auf- und angenommen und dann unsererseits nach dem Wort der Schrift aus dem Johannesevangelium, dem ersten Kapitel, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Hier jubelt jemand mit ganzer Seele seinem Gott zu, weil er in das Gewand des Heils gekleidet, in den Mantel der göttlichen Gerechtigkeit eingehüllt, wie ein Bräutigam freut er sich. Der Priesterschmuck ist ihm auch angelegt worden. Wir sind, laut Gottes Wort, ein Volk von Königen und Priestern unserem Gott. So wie unser Herr König und Priester ist, so wie er Sohn Gottes ist, so sind wir Söhne und Töchter Gottes und ein Volk von Königen und Priestern. Ich hoffe nur, dass wir es alle glauben. Lasst es mich noch einmal deutlich sagen. Jede Verheißung Gottes kann nur in uns und an uns und durch uns wahr werden, wenn wir sie wirklich glauben. Und der Glaube bedeutet, Gott schon zu danken, dass es so ist, wie er gesagt hat. Und wir schauen nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren, als sehen wir ihn. Im Propheten Jesaja, Kapitel 62, lesen wir Vers 5. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam seine Freude an der Braut hat, so wird dein Gott Freude über dich empfinden. Das ist nun einmal so. Im Irdischen gibt es doch für einen Bräutigam, sprechen wir es offen aus, nichts Schöneres, als seine Braut an sein Herz zu drücken. Sagen wir es doch, wie es ist. Genauso ist es mit uns, wenn wir als Braut wissen, dass der Herr uns umgibt, dass er uns in seine Arme genommen, dass er seine Fittiche über uns ausgebreitet. Wenn wir hier vom Mantel der Gerechtigkeit reden, als Boas seinen Mantel über Ruth legte, gehörte sie ihm. Sie gehörte ihm. Ihr Lieben, der Herr hat uns in Gewänder des Heils gekleidet. Er hat uns begnadigt und das ein für allemal. Machen wir einen Sprung in das Neue Testament. Im Johannesevangelium, dem dritten Kapitel, haben wir das Zeugnis Johannes des Täufers. Hier steht es geschrieben. Johannes 3, Vers 29. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den Jubelruf des Bräutigams. Und dann sagt Johannes, diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Haben wir als Brautgemeinde den Jubelruf des Bräutigams gehört, hat er mit uns die tiefsten und innigsten Geheimnisse austauschen können? Haben wir wirklich schon das Empfinden, geborgen zu sein mit ihm? Dass er uns, wie geschrieben steht, von allen Seiten umgibt? Denn lasst es mich euch deutlich sagen, nur wer zur Brautgemeinde gehört, wird das Wort des Bräutigams hören. Alle anderen werden daran vorbeigehen, den Kopf über uns schütteln und eventuell noch die Bemerkung machen, die leben dort von der Einbildung, die Brautgemeinde zu sein. Das Geheimnis liegt ja darin, dass jeder Mensch nur das glauben kann, zu dem er bestimmt ist. Und wir sind dazu bestimmt, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Und deshalb glauben wir, dass der Herr hingegangen ist und uns die Stätte bereitet hat und dass er wiederkommen wird und dass er bald wiederkommen wird. Und deshalb betonen wir immer wieder, dass wir nicht nur in der Endzeit leben, sondern am Ende der Endzeit. Heute werden wir nicht in den prophetischen Teil eingehen, aber er ist uns wohl bekannt. Wir leben mitten in der Erfüllung der biblischen Prophetie für die Endzeit. Und so wie Gott den Propheten Daniel speziell und dann in der Offenbarung noch einmal die Dinge uns sagen ließ, hinterlassen hat und sie jetzt offenbart und uns die Zusammenhänge aus Gnaden zeigt, weil es die Zeit der Erfüllung ist. Als die Zeit erfüllt war. Und die Zeit ist jetzt erfüllt. Und das Wort Gottes als Evangelium Jesu Christi wird allen Völkern und Sprachen verkündigt. Ich lese den Vers noch einmal, Johannes 3, Vers 29. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der himmlische Bräutigam hat sein Leben für seine irdische Braut gegeben. Er ist der Bräutigam. Die Braut ist aus ihm herausgenommen worden, als seine Seite am Kreuz auf Golgatha geöffnet und das Blut der Versöhnung floss. Und gemäß 3. Mose 17, Vers 11, das in dem Blute des Lammes war, in der bluterkauften Schar wieder zu finden wäre und wir in die Gotteskindschaft eingesetzt würden. Dann haben wir Matthäus Kapitel 25. Matthäus 25, ein wunderbares Wort, das einerseits mit Freude erfüllen kann, andererseits aber auch mit einem kleinen Schmerz. Freude, wenn wir Gewissheit haben, nicht aus uns selbst, nicht um unseren Willen bereit zu sein, sondern das Vertrauen, dass er, der das Werk in uns begonnen hat, auch vollenden wird. Auch da ist der Glaube die Voraussetzung. Bitte nehmt es ein für alle Mal an. Nur das, was wir wirklich glauben, kann Gott in unserem Leben tun. Alles geschieht auf der Grundlage des Glaubens. Abraham glaubte Gott und der gesamte Same Abrahams glaubt Gott. Wir glauben nicht den Menschen, wir glauben das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Aus Matthäus 25 werde ich nur einige Verse lesen. Man müsste von Vers 1 bis 10 lesen. Ich lese Vers 1 und 2 Alsdann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams aufmachten. In Vers 6. Um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei: Der Bräutigam ist da, macht euch auf, ihn zu empfangen. In Vers 5 können wir lesen: Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Wir haben hier Gottes Wort, nicht Geschichten. Hier wird uns genau beschrieben, wie es am Ende der Gnadenzeit sein würde. Und seid ehrlich, haben wir nicht schon seit vielen Jahren auf die Wiederkunft des Herrn gesetzt und damit gerechnet, dass der Bräutigam kommt? Lasst niemals zu, dass bei irgendjemand der Gedanke aufkäme, mein Herr kommt noch lange nicht, sondern dass die lebendige Hoffnung lebendig in uns bleibt. Er kommt. Tag und Stunde wissen wir nicht und deshalb müssen wir alle Zeit bereit sein. Und dann kommt eben der 10. Vers. Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam und die Jungfrauen, welche bereit waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl hinein und die Tür wurde verschlossen. Es geht um das Bereitsein. Es geht darum, dass wir nicht nur wiedergeboren wurden durch den Geist, sondern erfüllt worden sind mit dem Geist. Der Sohn Gottes ist vom Geist gezeugt worden. Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Aber nach der Taufe öffnete sich der Himmel. Und die Kraft Gottes, der Geist Gottes, kam herab und blieb auf ihm. Genauso hat es Petrus in Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel, in der ersten Predigt von Vers 37, für immer gültig über seine Lippen unter der Salbung des Geistes ausgesprochen. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Gabe des Heiligen Geistes ist die Kraft Gottes, die Ausrüstung mit der Kraft. Das ist das Öl im Krug. Die Wiedergeburt ist das Öl in der Lampe. Die Geistestaufe ist das Öl im Krug, damit man nachfüllen kann. Manche unter uns kommen ja vom Lande. Sie kennen noch die Öllampe, die Laterne. Ja, ich kenne sie noch. Ja? Da musste der Docht gereinigt werden und Öl musste nachgefüllt werden. Aber der Behälter mit Öl war notwendig. War notwendig. Genauso mit uns. Aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Wir müssen Zugang bekommen und durch den Glauben haben wir ihn. Der Glaube öffnet uns grundsätzlich jede Tür zu allen Segnungen, die Gott uns bereitet hat. Siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Das junge Paar hatte mit Sicherheit eine gewisse Zeit bis zu diesem Tage und haben sich darauf gefreut, Vorbereitungen getroffen. Nun ist der Hochzeitstag gekommen. Mit uns ist es geistlich genauso. Wir haben eine gewisse Zeit der Zubereitung, der Sehnsucht, eine Zeit, wo Wünsche aufsteigen, die dann ihre Erfüllung finden. Und das Geheimnis hier und das Größte ist, die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Ein Wort, das ich in meinem ganzen Leben nicht gemocht habe, ist das Wort zu spät. Ich habe keine Uhr getragen, die Verspätung hatte. Und meine Uhr geht immer einige Minuten vor. Immer, immer. Warum, weiß ich nicht. Aber so bin ich schon irdisch geartet. Dinge müssen nicht nur stimmen, sie müssen genau sein. Und sie müssen vor der Zeit sein. Wenn mir jemand sagt, die Versammlung beginnt um 7:30, dann sind wir vor 7:30 hier. Denn die beginnt ja um 7:30. Dann muss ich ja vorher kommen, um den Anfang miterleben zu können. Ihr wisst sicher, was ich meine. Oh, kommt nicht zu spät. Bitte, kommt jetzt. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt klopft der Bräutigam an deiner und meiner Herzenstür. Jetzt will er, dass wir uns öffnen. Jetzt will er Gemeinschaft mit uns haben. Er will mit uns reden, offen und frei. Lesen wir aus Matthäus 22. Hier könnte man auch viel lesen. Ich lese nur Vers 1 und vielleicht bis 3. Und Jesus hob an und redete noch einmal in Gleichnissen zu ihnen folgendermaßen. Das Himmelreich ist einem König vergleichbar, der seinem Sohne die Hochzeit ausrichten wollte. Gott ist nicht weltfremd. Nein, Gott hat tatsächlich irdische Mittel gehabt und Vergleiche ziehen können, die wir alle gut begreifen. Ich hoffe, auch innerlich darauf eingehen. Vers 3. Er sandte also seine Knechte aus, um die geladenen Gäste zum Hochzeitsmahl zu bitten, doch sie wollten nicht kommen. Hier kann einem das Herz brechen. Der himmlische Bräutigam sendet seine Knechte aus, um zu bitten, kommt zum Hochzeitsmahl. Alles ist bereitet. Kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt zum Hochzeitsmahl. Und dann steht geschrieben, doch sie wollten nicht kommen. Und nicht genug, dass sie nicht kommen wollten, sondern jeder suchte noch eine Entschuldigung. Der eine hat einen Ochsen gekauft, der andere einen Acker und haben einfach gesagt, bitte entschuldige mich, ich kann nicht kommen, ich habe keine Zeit. Gott hat Zeit für dich, Gott hat Zeit für mich. Heute ist der Augenblick gekommen, wo wir Zeit haben müssen für ihn. Und den Augenblick wahrnehmen, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Es genügte nicht, dass die Herrschaften nicht kamen. Sie haben die Knechte, die der Herr gesandt hat, noch geschlagen, haben sie abgelehnt, den Ruf Gottes nicht angenommen. Ist uns da nicht zum Weinen zumute, wenn wir uns das vergegenwärtigen? Dass der Herr auch heute seine Knechte aussendet mit einer Botschaft, kommet zum Hochzeitsmahl des Lammes. Das Lamm Gottes hat sein Blut und Leben gegeben. Die Erlösung ist vollbracht. Ihr könnt teilnehmen am Hochzeitsmahl des Lammes. Dann kommen die Ausreden und manchmal bleibt es nicht bei den Ausreden. Dann kriegt man noch Schläge. Man wird missverstanden mit der göttlichen Botschaft, aber ganz zum Ende wird alles gut. Und darüber freue ich mich. So steht's im Vers 10 in Matthäus 22. So gingen denn jene Knechte auf die Straßen hinaus und brachten alle, die sie trafen, zusammen, böse wie gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Manchmal wollen die Leute erstmal gut werden, wollen fromm werden und dann wollen sie zum Herrn kommen. Der Herr kann mit frommen Leuten gar nichts anfangen. Gar überhaupt gar nichts. Die frommen Leute sind eigentlich dem Herrn im Wege, dass er sich ihnen offenbart. Komm, wie du bist. Der Herr verändert. Der Herr macht frei. Wenn du den Versuch machst, ja, kannst nachher sagen, das habe ich geschafft. Du hast gar nichts geschafft. Es ist vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Der Herr spricht, siehe, ich mache alles neu. Und das kann auch heute geschehen. Dann haben wir noch die herrliche Stelle in der Offenbarung, und zwar im 19. Kapitel, Offenbarung, Kapitel 19. Hier wird uns zusammenfassend berichtet, was in der Vollendung geschehen wird, in dem Moment, wo der Herr alle Erlösten zu sich nimmt und wir als Brautgemeinde mit dem Bräutigam am Hochzeitsmahl in der Herrlichkeit teilnehmen können. Offenbarung 19 von Vers 6. Dann hörte ich ein Getön, das klang wie der Jubel einer großen Volksmenge, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Krachen starker Donnerschläge, als sie riefen, Halleluja! Der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Die Leinwand nämlich bedeutet die Gerechtigkeit der Heiligen. Dann fuhr er fort und sprach zu mir, schreibe, selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Weiter sagt er zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Ihr habt sicherlich den Vergleich begriffen. In Matthäus 22 haben sie alle zunächst ihre Ausreden gesucht und gefunden und kamen nicht. Dann ganz zum Schluss hat der Herr neu ausgesandt und sie brachten, wen sie fanden. Das war der allerletzte Ruf, der dann erging. Und seid mir nicht böse, wenn ich sage, der letzte Ruf ergeht jetzt in alle Welt. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Wir haben keine Zeit, irgendwelche Gottesdienste zu feiern oder uns mit Religion zu befassen. Dies ist Gottes Stunde für Gottes Volk, wach zu werden, das Wort für diese Stunde zu erkennen, Gott Recht zu geben und zu glauben, was er gesagt hat, und alle Verheißungen aufzunehmen, damit sie wahr werden können in uns und durch uns. Selig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Diese Geladenen haben keine Ausrede gesucht. Sie haben die Einladung angenommen. Die Einladung muss angenommen werden. Die Einladung selber genügt nicht. Sie muss angenommen werden. Das sind diejenigen, die die Einladung angenommen haben. Die gesagt haben, ja, ich mache mit. Ich komme mit. Ich möchte dazugehören. Ich möchte bei der Hochzeit des Lammes sein. Und dann gehören wir in der Tat nicht zu irgendeiner christlichen Kirche, sondern zu der Brautgemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen des Willens Gottes, um bei dem Herrn zu sein alle Zeit. Nur noch eine Stelle, was allgemein gut betrifft, und dann zwei Stellen für unsere Lieben, die wir ihnen noch mit auf den Weg geben werden. Aus Offenbarung 22 lesen wir Vers 14 und Vers 17. Offenbarung 22, Vers 14 und 17. Selig sind die, welche ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens erlangen und durch die Tore in die Stadt eingehen. Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer Verlangen trägt, der empfange das Wasser des Lebens umsonst. Zuerst ergeht der Ruf allgemein und dann die völlige Übereinstimmung. Der Geist und die Braut sagen, komm. Der Geist Gottes wird einen solchen Besitz von der Braut nehmen, dass die Braut die Stimme des Herrn sein wird, und das Volk wird erkennen, dass da kein Prophet oder Prediger spricht, sondern dass Gott durch sein Wort direkt mit uns redet und dass wir vor ihm sind und ihm gegenüber die Entscheidung zu treffen haben, die wir dann auch verantworten müssen. Jetzt, ihr Lieben, noch zwei Worte möchte ich euch besonders mit auf den Weg geben. Das eine aus dem Epheserbrief, dem 5. Kapitel. Die Apostel haben ja unter der Leitung des Heiligen Geistes über alles geschrieben, was zum irdischen und geistlichen Leben benötigt werden würde. Epheser, 5. Kapitel, von Vers 21. Ordnet euch einander unter, wie es die Furcht vor Christus verlangt. Jetzt, teure Schwester, ein ganz ernstes Wort an dich. Die Frauen seien ihren Ehemännern untertan, als gelte es dem Herrn. Gott, der Herr, schenke es dir. Es kann keiner Frau auf Erden besser ergehen, als dass sie Gottes Wort respektiert und danach handelt.
Amen.
Es wird ihr an Glück nicht fehlen, auch dir wird es an Glück nicht fehlen, teure Schwester. Der Mann hat nämlich die große Verantwortung. Und du kannst doch schön ruhen in seinen Armen und wissen, die Hauptverantwortung, die hat er. Also, ist doch alles schön. Wenn die Frauen wüssten, wie gut Gott es mit ihnen gemeint hat, würden sie gar keine Hosen anziehen, sie würden sie dem Manne lassen und sich ihm unterordnen, damit die göttliche Ordnung im Hause und in der Gemeinde sei. Jetzt ein Wort an dich, geliebter Bruder. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie dahin gegeben hat. Nicht, ich sage dir schon, ja, sondern einfach mal, die Liebe versteht doch jeder. Liebe braucht eigentlich ein wenig, vielleicht wenige Worte oder auch gar keine. Liebe ist eine Mitteilung, die von Herzen kommt und zu Herzen geht. Liebe wird auch ohne Worte verstanden. Glaubt es mir. Und das wünschen wir euch so von Herzen. Das Leben ist uns schwer genug. Macht es euch bitte nicht einander schwer, sondern geht aufeinander ein. Stimmt euch aufeinander ab. Spricht miteinander, nicht übereinander. Und behaltet die Ehe für euch. Tragt nichts aus der Ehe hinaus. Die Ehe ist zwischen zwei Menschen, nicht zwischen drei oder vier. Auch Papa und Mutti haben in der Ehe nichts zu sagen. Das muss man begreifen. In dem Moment, wo etwas aus der Ehe hinausgetragen wird, ist der erste Riss schon geschehen. Dann braucht man nur noch abzuwarten. Es ist eine Frage der Zeit, wie es dann noch weitergeht. Gott, der Herr, möge euch Glück und Segen schenken, möge mit euch sein, dass ihr ein gemeinsames, glückliches Leben führen könnt, wie es im Hohelied im 8. Kapitel geschrieben steht. Solche Schriftstellen darf man auch nicht jeden Tag und nicht in jeder Versammlung lesen, aber heute dürfen wir sie lesen. Du, teure Schwester, kommst hier mit den Worten zum Ausdruck, Hohelied, 8. Kapitel, 6. Vers. O, lege mich an dein Herz wie einen Siegelring, an deinen Arm. Ich glaube, so ist's in deinem Herzen, dass dein Mann dich wie das Kostbarste, das es auf Erden gibt, in sein Herz hineinnimmt. Weil die Frau aus dem Manne genommen wurde, hat der Mann das Verlangen, dass sie in ihn hineinkommt. Am liebsten würde er ja, wenn es machbar wäre, sie in sich hineinnehmen. Stimmt so? So geht's doch, Bruder. Man kann sie doch anziehen. Ja, und so sollte es in der Tat sein. Und dann geht's noch ein wenig weiter. Denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, ihre Flammen sind Flammen Gottes. Gott hat es so gesagt. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und siehe, so ist es auch mit euch nun geschehen. Jetzt die Einsetzungsworte aus dem Matthäus-Evangelium, im 19. Kapitel. Hier hat der Herr gesprochen und das, was schon im Alten Testament, im 1. Mose gesagt wurde, noch einmal hervorgehoben. Matthäus 19 von Vers 4. Er gab ihnen zur Antwort: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen und gesagt hat, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und an seiner Frau hangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was somit Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir glauben, dass Gott euch zusammengeführt und zusammengefügt hat. Und deshalb werden wir für euch beten und Gott um seinen Segen bitten. Ehe wir das tun, möchte ich dich, geliebter Bruder, fragen, in der Gegenwart Gottes und vor der ganzen Gemeinde, ob du deine Frau aus der Hand Gottes nimmst als ein Geschenk, das der Herr dir gegeben hat und dass du für sie sorgen und um sie sein wirst, wie wir gelesen haben, und mit ihr durchs Leben gehen wirst, durch dick und dünn, in guten und schlechten Zeiten. Wenn dem so ist, dann antworte ja. Dankeschön. Und dann, teure Schwester, das Gleiche trifft auf dich zu. Wirst du in guten und schlechten Zeiten wirklich immer ohne Unterbrechung zu deinem Manne stehen, ihn lieben, ihm treu sein, so wie die Heilige Schrift es sagt, und nimmst du ihn als ein Geschenk aus der Hand des Herrn und bist bereit, dein Leben mit ihm zu teilen und mit ihm gemeinsam diesen Weg zu gehen, dann antwort auch du mit einem lauten Ja. Dankeschön. Wir erheben uns alle und wir werden das Paar einsegnen und dann wird der Chor das Lied singen. Herr, allmächtiger Gott, noch heute empfindest du wie damals und sprichst, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die zu ihm passt, die um ihn ist. Geliebter Herr, möge es so sein im Leben dieses Ehepaares. Führe nicht nur zusammen, füge zusammen, verbinde aufs Innigste und sei du mit ihm. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, sei diese Ehe gesegnet mit dem Segen des allmächtigen Gottes. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.
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 Amen.